Schön, wir schauen auf Jesus. Eine gute und eine wichtige Blickrichtung. Nein, es ist die beste und wichtigste Blickrichtung. Nicht nur eine gute und nicht nur eine wichtige. Die absolut wichtigste. Gerade jetzt in den letzten 3 Jahren. Freimütig Jesus bezeugen. Das sind nur 3 kleine Worte, aber es ist ein ganzes geistliches Programm. Und das möchte ich heute Morgen mal mit euch austauschen, bedenken, was sich dahinter verbirgt. Bald sind es eben schon ganze 3 Jahre, dass es eine weltweite Krise unser bisheriges Leben so ziemlich durcheinander gewirbelt hat. Da denkt man, man ist älter, das alles wird jetzt so langsam ruhiger Richtung Ruhestand und dann hat man so seine Plänchen und auf einmal kippen die um und das, was vorher sicher schien, ist es gar nicht mehr. Unsicherheit macht sich breit. Einmal im persönlichen Leben auch unter Christen, nicht nur draußen in der Welt, ja, da sowieso, wenn man den Griff nach außen nicht so hat, aber auch unter Christen ist es eine Herausforderung, das merken wir auch in den Gesprächen in der Bibelkneipe. Aber auch als unser gemeinsames Leben als Christen innerhalb der Gemeinde. Wir sind ja nur eure Schwestergemeinde Hagen Mitte und ich habe ja so Kontakt auch zu einigen FWGs, da kann man schon sagen, dass schon einiges so zu bewältigen ist in den letzten knapp 3 Jahren. Und ja, da muss man durch. Vieles hat sich krass verändert. Wenn man mit Menschen zusammensitzt, Zeit hat zum Gespräch, dann hört man, nimmt man wahr, viele heftige Dinge passieren in den Gemeinden. Ich öffne meine Ohren dafür, ich höre zu, was meine Glaubensgeschwister so alles sagen. Ich denke darüber nach, was sich im Verlauf der Krise während der letzten 2-3 Vierteljahr alles so höre und erlebe. Und wenn man ein Resümee zieht, kann einem schon sagen, das zerreißt einem ja in manchen Punkten echt das Herz. Da kann man manchmal Tränen drüber vergießen, was das auch alles an dramatischen geistlichen Auswirkungen in viele Gemeinden hinein hat, in viele Missionswerke, viele Sachen, wo Türen lockdownmäßig zugeschlagen werden. Halleluja, Gott öffnet dann plötzlich Türen, ja, und das von einem auf den anderen Tag, das ist die Gegenseite, die ist auch sehr wichtig zu sehen. Wir müssen sehen, was sind aus welchem Blickwinkel schauen wir? Aus unseren irdischen Unmöglichkeiten oder schauen wir von Jesus her auf seine Möglichkeiten, die mitten in solchen Krisen ja niemals erschöpft sind, niemals. Wir haben ja vorhin in einer Lesung auch schon einen Text aus der Apostelgeschichte gehört und da werden wir gleich rein vertiefen. Wir müssen mal drüber nachdenken. Vielleicht waren wir in Deutschland nicht allzu gut vorbereitet darauf, was so plötzlich geschehen konnte. Und Glaube, Nachfolge, Bekenntnis zu Jesus auf einmal, relativ kurzfristig mehr kostet als früher. Mehr Mut, mehr Überwindung, mehr Hingabe, mehr Konsequenz. Die geistlichen Muskeln, allzu vieler Geschwister hat man den Eindruck, waren vielleicht unterentwickelt. Man ging nicht in die geistliche Muckibude und damit war plötzlich die Last, die zu stemmen war, da waren die Muskeln nicht drauf vorbereitet. Ich bin Handwerker, wenn man so aus einer Ruhephase dann wieder auf eine große Baustelle kommt, dann denkt man, die Maschine ist auf einmal schwerer als vorher. Aber nein, sie ist immer noch so schwer, nur man hatte sie dann vielleicht nicht 8 Stunden hintereinander in der Hand gehabt. Nicht? Die Muskeln müssen wieder neu trainiert werden, im Ausdauer, im Einsatz, in der Hingabe. Allzu viele warten ab und denken, vielleicht wird das ja alles wieder wie früher, vor den 3 Jahren. Was aber, wenn das nicht wieder wird wie früher? Wenn nach der Viruskrise, die Währungskrise, die Arbeitskrise und die Wirtschaftskrise und was für alle Dinge uns dann noch einfallen mögen, eins das andere ablöst und es nicht vorübergeht. Was tun, wenn vielleicht immer neue Botschaften wie im Buch Hiob ja kommen und dadurch Hiobsbotschaften genannt werden, die es zu überwinden gilt. Seit Beginn der Krise haben sich, Gott sei es gedankt, eine ganze Reihe Mitchristen zu neuen Gebetskreisen zusammengeschlossen. Das finde ich eine sehr, sehr wichtige Sache. Da nehme ich auch an mehreren jede Woche teil. Das ist gemeinsam eine andere Blickrichtung einnehmen auf die Möglichkeiten Gottes, auf die Kraft Jesu Christi. Damit kann man dann auch einige Dinge, die um einen herum am Wanken sind, anders angehen, indem wir die Nöte, die auf dem Herzen unserer Gemeinde oder unseres persönlichen Herzens liegen, vor den Thron Gottes bringen. Jetzt, hier und heute gilt es vertrauensvoll, den Blick des Glaubens auf Jesus zu richten, wie es in Hebräer 12, Vers 1 heißt. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Last und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausdauer die Rennbahn durchlaufen, welche vor uns liegt im Aufblick auf Jesus. Das gilt es auch heute zu bewahren. Das galt den ersten Christen damals inmitten einer dramatischen Umgebung, die dem Evangelium, ja, müssen wir sagen, oft feindlich gegenüberstand. Und das gilt in gleicher Weise auch uns heute, wo es plötzlich in unserem Land, vielleicht in Europa, wenn man entsprechende Artikel liest, auch durchaus auf der ganzen Welt, auf einmal schwieriger und herausfordernder wird mit der Nachfolge. Denn da gibt es tatsächlich Berichte von Open Doors, die sagen, in der Corona-Krisenzeit ist die Christenverfolgung 50% angestiegen von 200 auf 300 Millionen. Das ist nicht unerheblich. Muss man ja auch mal wahrnehmen. Da brauchen wir solche Ermutigungen, wie wir sie in Apostelgeschichte 4 finden, wo die ersten Christen heftigen Widerstand erlebten, wo sie aber auch von Gott, ihrem Vater her, eine wunderbare Stärkung und Hilfe erleben durften in ihrer Hinwendung. In solch eine wunderbare Zurüstung mit Gottes Kraft nimmt uns Apostelgeschichte 4 hinein und ich lese uns den Text nach Schlachter 2000 ab Vers 23. Als sie sind Petrus und Johannes, aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an, verleihe deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Freimütig Jesus bezeugen. Das ist eine wunderbare Wirkung. Wir hoffen natürlich, klar, dass Gebete schnell erhört werden. Vielleicht hat sich die Gemeinde das auch nicht so vorgestellt, dass das augenblicklich stattfand von Gott her. Aber es ist doch wunderbar. Stell dir vor, du betest und Gott hört, hat mal Arnold Backhaus gesagt vor langer Zeit. Freimütig, das ist der erste Gedanke, dann zu Jesus der Mitte und dann bezeugen die Stelle, wo es hinführen soll. Freimütig, ein erster wichtiger Gedanke. Das Wort freimütig ist ja eigentlich ein älteres Wort. Es setzt sich zusammen aus frei und Mut und meint, einen befreiten Mut zu einer Sache zu bekommen. Definition, wenn man das aufschlägt, gibt es ja so Synonymerklärungen. Sich offen und frei zu äußern, auch wenn man gerade etwas wenig Erfreuliches erlebt hat. Ja, das hatten die Apostel, die hatten etwas wenig Erfreuliches erlebt. Und sie taten aber dennoch etwas, was mit diesem Wort freimütig zu tun hat, mit ihrer Gemeinde zusammen. Eine wunderbare Sache hier in der Apostelgeschichte 4. Das ist ja eigentlich das Ende dieses Kapitels. Es ist die Reaktion auf etwas, was bis eben noch stattgefunden hat und was in Kapitel 3 anfängt. Da hatten wir ja die ersten Verse eben gelesen bekommen. Da gehen Petrus und Johannes in den Tempel hinein, wie das eben ein guter, frommer Jude tut. Viele liebe Bekannte sind ja gerade in den letzten Tagen nach Jerusalem gereist, eingeladen von der Internationalen Christlichen Botschaft in Jerusalem, um dort das Laubhüttenfest mit Israel zusammen zu feiern, mit messianischen Christen aus Israel. Tausende sind zusammengekommen, Flaggen aus 86 Nationen wurden hochgehalten an der Kundgebung, um für Israel zu beten, einzutreten, eine große Sache. Mein letztes Mal war vor 4,5 Jahren, als ich da auch mit war, über viele Jahre hinweg war ich 7-mal in Israel und das hat schon etwas Macht, was mit deinem Herzen, wenn du dann da bist, wo das Ganze stattgefunden hat, wo Jesus auf die Erde gekommen ist, um den Plan des Vaters auszuführen. Das ist das Zentrum, von dort ist das losgegangen. Und jetzt findet eine Reaktion statt auf das Vorhergehende. In Kapitel 3 hatte Gott etwas Wunderbares gemacht. Er hatte diesen über 40 Jahre alten Mann berührt. Der saß da 40 Jahre, konnte nichts machen und auf einmal konnte der nicht nur daher schlurfen, sondern der sprang und sang sicher und lobte Gott und die kannten den, die hatten den ja gesehen. Das ist heute, wenn du durch Wetter, durch die Fußgängerbereich gehst, dann gibt es gute Stellen, die werden auch hoch gehandelt bei Leuten, die da immer sitzen und dann gibt es weniger gute Stellen und kaum steht einer auf, um mal irgendwo hinzugehen, dann wird die gute Stelle sofort neu besetzt, wo es viele Spenden gibt, wo die Leute vorbeigehen. Die schöne Pforte zählte zu den guten Stellen und da saß der immer und da kannte man diesen Mann. Und auf einmal sprang der da herum und Petrus bekam die Inspiration vom Geist Gottes, jetzt Petrus, predige. Naja, er hatte ja schon vor einigen Tagen gepredigt zum Pfingstfest und da waren sage und schreibe 3000 Männer zum Glauben gekommen. Jetzt durfte Petrus angeleitet werden vom Heiligen Geist und trotz der schwachen Worte ungelehrter Fischer kamen weitere 2000 zum Glauben. Wir lesen, über 5000 Männer alleine glaubten dann an Jesus Christus. Jesus war gegenwärtig mit seiner Macht und er rüstete seine Jünger aus. Er setzte sie zu unglaublich kraftvollen, wirkungsvollen Zeugen im Volk Israel. Die religiöse Führungsschicht konnte das alles nicht erklären. Sie wollten das irgendwie auch gar nicht verstehen. Sie sperrten sich dagegen und darum verbarg Gott ihnen die echte Erkenntnis, was da eigentlich wirklich geschieht durch Jesus. Sie wollten den Namen Jesus nicht haben und wer den Namen Jesus nicht haben will, hat das Passwort nicht. Der kommt nicht rein in Gottes Programm. Der versteht letztlich nicht, was da abgeht. Aber das einfache Volk, das glaubte, das lobte Gott und das kam in großer Menge zum lebendigen Glauben und die Gemeinde in die Gemeinde hinein. Und wenn das radikal passiert, dann ist die Gegenseite auch nicht untätig. Und so lesen wir eben hier, Anfang von Kapitel 4, dass die Priester, der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer dem entgegentreten. Von den Sadduzäern weiß man, dass sie dem Glauben an eine Auferstehung und der Unsterblichkeit des Lebens, auch Engelwesen und andere Dinge, ablehnten. Aber genau das verkündeten die Apostel nun sehr kraftvoll in Christus. Es verdross diese Menschen, was sie hier an den Zeugen Jesu sahen, wir können auch sagen, sie bekamen einen großen Neid auf die große Zahl der Menschen der neuen Jesusbewegung. Neid ist ja immer was Schreckliches. Und was tut man dann, wenn man theologisch nicht weiter weiß? Die religiösen Menschen werden brutal und handgreiflich. Der erste Mord in der Bibel von Kain, der Abel erschlägt, war ein religiöser Mord, denn beide opferten. Und Abels Opfer wurde angenommen und Kains Opfer abgelehnt und es folgte der Mord. Ist interessant, mal das nachzudenken. Die Apostel werden verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Und was ist das Ende? Ist es das Ende des menschlichen Mutes? Ja, aus menschlicher Perspektive vielleicht. Aber nein, aus geistlicher Perspektive ist es nicht das Ende. Denn der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, verkündet später der Apostel Paulus an die Korinther, 2. Korinther 3. 3, Vers 17. Gottes Geist ist in allem, was seinen Aposteln widerfährt, im Hintergrund tätig, mächtig in der Wirkung. Die ersten Christen waren es gewohnt, dass ihrer Verkündigung und ihrem Wirken vielfach widerstanden wurde. Das sind wir heute wahrscheinlich noch nicht mehr so gewöhnt. Ja? Aber was taten sie? Dagegen wurde angebetet. Es wurde umso inniger Jesus nachgefolgt und den Menschen das Evangelium verkündet. Paulus schreibt einmal im Römerbrief später, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Römer 8, 31. Freimut ist eine wunderbare Sache, wenn sie richtig ist. Ist sie allerdings verkehrt rum, dann kann es auch Übermut werden. So ist das leider in der Geschichte, auch der geistlichen Geschichte, immer wieder gewesen. Da sagte Gott zu Israel, geht hinein in das gute Land. Sie sandten 12 Kundschafter, 10 kamen mit einer falschen Botschaft zurück und sagt, das schaffen wir nicht. Dann sagte Israel, nein, da kommen wir auch nicht rein. Sie weinten. Am nächsten Tag meinten sie, ach, jetzt gehen wir doch rein. Dann sagte Gott, nee, aber dann ohne mich. Also ihr habt nicht gewollt und jetzt so könnt ihr da nicht reinkommen. Dann sagten sie, aber jetzt gerade, das ist dann Übermut. Und Übermut tut selten gut, sagt der Volksmund. Freimut ist was ganz anderes. Beim Freimut wirkt der Geist Gottes im Herzen seiner Menschen hier bei Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Unsere Geschwister aus der Urgemeinde in Jerusalem gerieten durch den Widerstand nicht in die Defensive. Trotz heftigsten Widerstandes, trotz Bedrohung für Leib und Leben, trotz der Perspektive, ja, vielleicht ein kürzeres Leben auf dieser Erde zu leben. Denn die Apostel haben ja als Märtyrer auch überwiegend ihr Ende gefunden, wenn sie von Jesus predigten. Trotzdem, Freimut war da in großer, wichtiger Weise. Wofür war der Freimut da? Für Jesus. Jesus, der zweite wichtige Gedanke. Der Freimut soll nicht irgendwo für da sein, sondern er soll für Jesus da sein. Um ihn geht es ja letztendlich. In einem schönen alten Lied heißt es, O Jesus, dass dein Name bliebe im Grunde tief gedrücket ein, möcht deine süße Jesusliebe in Herz und Sinnen gepräget sein. Im Wort, im Werk, in allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Heißt es in der vierten Strophe des Liedes, ich bete an die Macht der Liebe. Früher ja auch gerne beim Abendmahl gesungen. Schöne alte Lieder, sie gehen oft verloren, weil es kommen ja auch viele schöne neue Lieder. Aber viele dieser alten Lieder haben einen großen Tiefgang. Jesus sei in all dem, was wir denken, was wir reden, was wir tun, zu lesen, heißt es hier. Die Mitte der letztendlich gültigen Wortes Gottes. Das, ihr lieben Geschwister, sollte ja in der christlichen Gemeinde eigentlich klar sein, in einer Gemeinde, die dem Evangelium verpflichtet ist. Eigentlich bräuchte man doch gar nicht darüber zu reden, was die Mitte sein soll. Und doch, fast alle klaren, wichtigen Aussagen der neutestamentlichen Briefe, die wir heute so wertschätzen, sind in eine Situation geschrieben, dass Dinge nachher nicht mehr so gut liefen, dass es Verschiebungen gegeben hat, dass es nicht mehr so ideal lief, dass Jesus aus der Mitte herausgeraten war. Zum Beispiel vor 2 Jahrtausenden war das schon bei den Galatern der Fall. Da kam das Gesetz wieder zurück und Jesus aus der Mitte heraus. Und Paulus musste starke Worte finden, damit Jesus wieder in die Mitte zurückkam. In der Mitte der Verkündigung ihres Lebens und Handels steht Jesus bei der Gemeinde als der, um den sich alles dreht. Das mag vielleicht beim ersten Gedanken selbstverständlich für uns sein, ist es aber heute leider gar nicht mehr. In einer Kirche und Verkündigung geht oft es nicht mehr um Jesus als den Mittelpunkt. Da geht es um Ökologie, Bewahrung der Natur, es geht um politische Einstellungen, offenen Religionsdialog weltweit und nicht zuletzt auch um die Genderfrage und viele liberale theologische Einstellungen. Die füllen die Mitte der Kirche aus. Jesus, muss man tatsächlich in manchen Kirchen heute sagen, wenn er überhaupt noch für eine reale Person gehalten wird, kommt irgendwo am Rand vor. Und auch heute sind wir mitten in einer Kirchen- und Gemeindezeit, wo alles mögliche Christen beschäftigt, aber beim Weiten eher nicht die Mitte ihrer Gedanken ist, ihres Redens und ihrer Beschäftigung. Da eilt man für viele Prioritäten in seinem Alltag, für Vorlieben, für Erkenntnisse, die man richtig hält, aber hat das alles mit Jesus zu tun? Da geht es häufig doch nicht so sehr um seine Ehre, sondern um eigene Profilierung, um ein Glänzen vor den Menschen. Darum ist diese Aufforderung des alten Liedes, dass Jesus wieder in unserem Leben und Handeln zu lesen sein soll, die Mitte sein soll, doch eine wichtige Aufforderung. Darum nehmen wir uns ja auch die Zeit darüber nachzudenken, dass in diesen Fokus Jesus hineingehört. Nicht ganz neu, aber heftig eskaliert ist das in einer Zeit, wo die Gemeinden auch sehr oft intellektuell schlau sein wollen. 1. Korinther 1 lesen wir doch gerade, aber dass Gott die Weisheit dieser Welt zunichte gemacht hat, um seine göttliche Wahrheit in den Vordergrund zu stellen. Da steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. 1. Korinther 1, 19. Klare Aussagen im Neuen Testament, so lässt es Gott seinem Volk verkünden. So spricht der Herr, verflucht der Mann, der Fleisch für seinen Arm hält, aber sein Herz vom Herrn weicht. Der wird sein wie ein Strauch in der Wüste. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt, dessen Zuversicht der Herr geworden ist. So klingt es schon weit im Alten Testament beim Propheten Jeremia Kapitel 9. Dass Jesus in allen im Vorgang den Vorrang erhält, Das ist heute auch in Freikirchen immer wieder wichtig zu bedenken. Da werden Gemeindeberatungslinien gezogen, das haben wir auch bei uns so alles durchgemacht, kurz vor der Krise noch richtig uns reinbegeben, aber es hat nicht die Kraft für die Krise bewirkt. Es hat uns zu schlaueren Christen vielleicht gemacht. Und das müssen wir immer unterscheiden, ob wir im Kopf zunehmen oder ob wir im Herzen, im Mut, im Freimut, in der Liebe zu Jesus, in der Nachfolge wachsen und nicht nur im Kopf, im Wissen. Bei mancher Profilierung können wir uns später auf die Schulter klopfen, wenn das gelingt, und sagen, das haben wir gut gemacht, war eine gute Strategie. Gott möchte aber doch oft lieber, dass er der ist, der geehrt wird und nicht, dass wir diejenigen sind, die nachher im Glänzen dastehen. Er ist Gott, er möchte uns an sein gutes Ziel bringen. Der dritte Gedanke heute Morgen war das Bezeugen. Freimütig, Jesus und bezeugen. Das ist eine Aktion. Genau darum geht es in der Beauftragung durch den auferstandenen Herrn Jesus. Er sagt, sein Jünger soll nicht wunderbare geistliche Märchen in die Welt erzählen. Er sagt ihnen nicht, sie sollen das klare Evangelium in Watte verpacken, dass es vielleicht ein bisschen attraktiver an die Ohren gerät. Er sagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Dabei geht es darum, den Originalwortlaut von Jesus zu bewahren. Heute wird die Bibel ja unglaublich heftiger Kritik ausgesetzt. Auch in so manchen allzu freien Kreisen heute. Bücher, Veröffentlichungen mit vielen Tendenzen. Es gibt Bibeln in gendergerechter Sprache, dass die entsprechenden Worte alle mit Sternchen versehen sind, um Gott nicht allzu männlich dastehen zu lassen. Christentum und Liberalismus wird herausgegeben in vieler moderner Literatur, die die Gemeinde liest. Die große Anpassung, da hat Francis Schäfer schon vor unglaublich vielen Jahren dokumentiert, wie es zu einem rapiden Niedergang einer einst festen und eines handlungsfähigen Bezeugens des Evangeliums kommt, wenn wir in andere Richtung blicken, wenn wir uns von Jesus nicht stärken lassen. Hier geht man dann weit über den Rahmen Gottes hinaus und manipuliert grundlegende Aussagen, passt sich vielleicht sogar dem Zeitgeist an und erntet vielleicht manches Verständnis bei den Mitbürgern um uns herum. Aber Gott sagt, bleibe bei dem, was du gelernt hast, bleibe bei meinem Wort. Der Zeuge darf doch nur das mitteilen, was er selber erlebt hat. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit den Augen gesehen haben, was wir beschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das bezeugen wir, sagt Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 1. Darüber hinaus kann der Zeuge nichts anderes bezeugen, sondern das, was er von Jesus beauftragt hat. Da stellt sich der Heilige Geist dazu und er gibt uns Freimütigkeit. Freimütigkeit, die wir heute dringend brauchen, um den Menschen um uns her, die so verunsichert sind, die nicht mehr weiter wissen, die nicht ein- und auswissen, etwas zuzusprechen von den ewigen Werten und Hoffnungen, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Freien Mut empfangen wir durch Gottes Geist. Da müssen wir uns vielleicht auch nicht den Kopf zermartern darüber, was soll ich dann machen? Ich weiß ja gar nicht, wer heute in die Bibelkneipe kommt, mit wem ich reden werde. Sondern dann, wenn es dran ist, schenkt Gott gute Gedanken, man kommt in tiefe Gespräche hinein und erlebt, ein gutes Wort zu finden, was die Person, die da gerade sitzt, auch braucht. Und dass wir intensiv füreinander und miteinander wieder beten lernen. Das hat Priorität in diesen Zeiten, denn Gottes Geist möchte durch unser Leben hindurchströmen. Und dazu brauchen wir den Stecker bei Jesus drin, dass seine Kraft in uns hineinkommt. Als priesterliches Volk des neuen Bundes sollen wir vor Gottes Thron eintreten dafür, dass eben noch viele gerettet werden. Das ist ein wunderbarer Blick nach vorne. Die Lieder haben uns hineingenommen, übrigens auch die wunderbare Lesung aus Psalm 2, die ja auch in diesem Textabschnitt zitiert wurde, dass der Herr schon vor 3 Jahrtausenden in diesem Psalmlied angebetet wurde, als der, der über dem Treiben der Völker seine Linie zieht. Ob hier in Wetter, in ganz Deutschland, in Europa oder der ganzen Welt. Die Welt braucht Jesus. Menschen soll noch in großer Weise gerettet werden, aus der Erschütterung, die durch diese Welt hindurchgeht, heraus in das Reich Gottes hineinkommen. Und da ist die Frage, wie sehr hast du das auf deinem Herzen? Hast du da schon mal vielleicht in den letzten knapp 3 Jahren der Krise eine Träne für vergossen, dass hier Jesus wieder neu hineinredet, vielleicht auch durch dein Leben etwas bewirkt. Gott will uns segnen, wenn wir ihm viel zutrauen, wenn wir unseren geistlichen Mund weit öffnen, wenn wir bekennen, ich kann es nicht, aber du kannst es. Ich traue es dir zu, mein Herr und mein Gott. Das ist so wichtig in dieser Krisenzeit, um wieder aus dem Dunkel der Defensive und der Zurückgezogenheit, aus der Depression und aus der Angst herauszukommen. Gott will die Tür für sein Volk, das ihm vertraut, weit öffnen, wenn wir in die richtige Richtung glauben, hoffen und beten. Drei kleine Worte, aber welch eine tiefe Bedeutung. Freimütig Jesus bezeugen. Das haben unsere Glaubensgeschwister in der Urgemeinde inmitten heftiger Widerstände umgesetzt. Und das soll auch dein und mein, unser gemeinsamer brennender Wunsch und Gebet sein. Hier und heute um Freimut, um Jesus im Mittelpunkt, um ein kraftvolles Zeugnis zu ringen. Der Herr segne sein gutes Wort an unser aller Herzen. Ich bete noch mit uns zusammen. Geliebter Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Herr bist über deiner Gemeinde. In guten wie in schweren Zeiten. Da dürfen wir lernen, unser Vertrauen ganz auf dich zu setzen, wenn wir mit unserer Kraft und unseren Möglichkeiten ans Limit geraten, nicht weiter wissen. Du bist da. Du hast den Aposteln damals die Tür aus dem Gefängnis geöffnet. Sie sind neu hinausgegangen. Sie haben sich im Gebet auf dich geworfen und haben große Kraft und Freimütigkeit empfangen, dass sogar die Stätte, an der sie gebetet haben, erschüttert wurde von deiner Kraft. Und so beten wir, lieber Herr, auch um deine Kraft, die unser Leben vielleicht neu bewegt und erschüttert, dass wir mutige, freimütige Zeugen und Menschen werden, die du heute hier gebrauchen kannst. Ob im Wetter, ob in unseren Familien, am Arbeitsplatz, da, wo jeder ist. Wir brauchen dich, lieber Herr, deine Hand, die uns bewegt und leitet. Wir danken dir, dass du in der Lage bist, trotz all der Krise sicher an dein Ziel zu navigieren. Dein guter Geist will uns da Mund und Weisheit geben für unser tägliches Leben, für unsere Herausforderung. Ich bitte, lieber Herr, dass du auch hier die Gemeinde segnest und zu einem hellen Licht in Wetter setzt. Wir brauchen das, die Menschen hier brauchen dich, lieber Herr. So beten wir auch um deinen guten Segen für uns immer wieder, dass du uns zu Menschen machst, die vorangehen in deiner Kraft. Dir sei Lob und Dank, Herr Jesus, dafür. Amen.